Jesus ist einer von uns. Ich wünsche mir, dass das heute irgendwie klar wird. Das passt ganz wunderbar zu dem, worüber wir heute gemeinsam nachdenken. Wir sind in der Predigtreihe Beten wie, und heute geht es darum zu beten wie die 12 Jünger Jesu, also um das Vaterunser. Ich bin Motorradfahrer und zwar bin ich nicht so ein Motorradfahrer, dass mein Motorrad im Wohnzimmer steht und das ist immer ganz gepflegt und ganz sauber, sondern das wird jeden Tag bewegt. Ich fahre mehr Kilometer mit dem Motorrad als mit dem Auto. Das ist ein Zweitfahrzeug, das ist dreckig, das sieht nicht so schön aus. Dessen Verkaufswert sinkt jeden Tag. Es ist ein richtiges Fortbewegungs- und Transportmittel. Und ich mache damit auch viel mehr Kilometer als mit dem Auto tatsächlich. Und wenn ich das irgendjemandem erzähle, dann werden mir immer ganz schnell zwei Fragen gestellt. Das erste ist, was machst du im Winter? Und das zweite ist, ist das nicht total ätzend, die ganzen Klamotten immer an- und auszuziehen? Und für mich ist das ein bisschen die gleiche Frage wie, ist Wäsche waschen, Kinder ins Bett bringen, einen Wecker stellen, Rasen mähen oder Unterricht vorbereiten nicht total ätzend? Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ich habe mich schlicht und ergreifend daran gewöhnt. Ich finde es nicht mehr schlimm, Klamotten an- und auszuziehen. Ich habe mich daran gewöhnt. Die Handbewegungen sitzen total. Und auch im Winter habe ich den Eindruck, ist es langsam irgendwie weniger kalt. Natürlich gibt es auch den Klimawandel, aber ich merke, so ein bisschen gewöhne ich mich auch daran. Ich finde das irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Sich an etwas zu gewöhnen, ist überhaupt nichts Schlimmes. Rituale zu entwickeln, ist erstmal super. Und natürlich hat das was mit dem Vaterunser zu tun, wie ihr merkt. Ich habe mir irgendwann mal neue, teure, richtig gute Motorradstiefel gekauft. Und es ist Folgendes passiert. Ich habe den Hersteller bestimmt so 2-3 Wochen innerlich jeden Morgen verflucht, weil er den Reißverschluss auf der anderen Seite angebracht hat, als die Stiefel, die ich davor hatte. So sehr hatte ich mich tatsächlich an diese Handbewegung gewöhnt, dass der Reißverschluss innen ist. Und dann war der außen und es war total ätzend. Das war 3 Wochen lang, war es wirklich überhaupt nicht cool, die Klamotten morgens anzuziehen. Und dann hatte ich mich an die neuen Stiefel gewöhnt und jetzt sitzt die Handbewegung auf der anderen Seite und alles ist super. Ich habe sogar überlegt, ob ich mich hier heute morgens einmal an- und ausziehe, um euch das vorzumachen. Aber ich habe gedacht, ich lasse es lieber. Ich bin gar nicht so der Typ für Gegenstandslektionen. Natürlich können Gewohnheiten und Rituale auch dazu führen, dass man sich mit dem, was man da macht, überhaupt nicht auseinandersetzt. Dass man vielleicht was vergisst, dass man Fehler macht oder den Bezug zu der Bedeutung verliert. Mir passiert es manchmal, dass ich aus der Tür gehe und mich aufs Motorrad setze und dann feststelle, oh, ich habe die Handschuhe vergessen. Das passiert manchmal. Und trotzdem ist es nicht schlecht, sondern gut, Rituale zu entwickeln. Grundsätzlich will ich euch sagen, bevor wir uns mit dem Vaterunser auseinandersetzen, dass gute Gewohnheiten und Rituale eine echte Bereicherung fürs Leben sein können. Heute geht es nicht um Motorradklamotten, sondern ums Beten. Und Jesus brachte den Jüngern das Vaterunser bei, nachdem sie ihn gefragt haben, wie sie denn beten sollen. Und er brachte ihnen ein Gebet bei, das mittlerweile die ganze Welt kennt und das auch auf der ganzen Welt gebetet wird. Das Vaterunser. Das Judentum ist eine Religion mit einem total umfangreichen Gebetsleben, wenn nicht sogar das mit dem reichhaltigsten Gebetsleben. Gebete wurden fest in den Tagesablauf integriert. Die Psalmen werden als das Gebetsbuch bezeichnet und im Synagogengottesdienst gab es eine ziemlich umfangreiche Gebetsliturgie. Und es gibt natürlich festgelegte liturgische Gebete, aber es gibt auch freie Gebete in eigenen Worten. Und Gebete, die wir in der Bibel finden, also immer wenn dort jemand betet, dann findet man oft Aussagen, die von anderen Stellen zitiert werden. Also sich Worte zu leihen, um Gott das zu sagen, was einem gerade auf der Seele liegt, ist ein total gängiges Mittel. Ein Gebet muss nicht immer nur komplett frei formuliert sein. Sich Worte von anderen zu bedienen, ist völlig in Ordnung. Das Vaterunser ist Teil der Bergpredigt und es ist eingebettet in so ein paar Erklärungen zum Beten. Mittlerweile weiß man etwas mehr als Luther damals und deswegen klingt das Vaterunser in so jüngeren Übersetzungen noch etwas anders, als ihr es vielleicht in euren Ohren kennt, wie es euch vertraut ist. Da müsst ihr heute mit mir gemeinsam durch. Tradition hin oder her, Aber ich verspreche euch, am Ende werde ich es euch einmal so vorlesen, wie ihr es alle kennt und vielleicht auch liebt. Und in den ältesten Handschriften der Bibel fehlt auch dieser bekannte Abschluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Den gibt es dort nicht. Der wurde später wohl hinzugefügt, ist aber auch nicht schlimm. Ich erkläre es euch nachher. Die Bibel ist dadurch auch nicht weniger glaubwürdig oder inspiriert oder echt. Aber wer die Predigtreihe zu den Psalmen noch in Erinnerung hat, der weiß, dass man oft ein Gebet so abgeschlossen hat mit einem Gotteslob. Und deswegen ist das ganz natürlich am Ende quasi ein Gebet so zu beenden. Ich lese euch einmal vor aus Matthäus 6 von 5 bis 15. Matthäus 6 von 5 bis 15. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht. So soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, so wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns vor dem Bösen. Hier fehlt das, was ihr kennt. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater auch euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Am Anfang von dem, was ich gerade vorgelesen habe, steht: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Für die Juden war es total üblich, im Stehen zu beten. Es war auch üblich, die Hände dabei hochzuheben und nach oben zu schauen. Es war auch in Ordnung, in Gemeinschaft zu beten, beziehungsweise total üblich. Außerdem war es auch völlig in Ordnung, an verschiedenen Orten zu beten, denn es gab feste Gebetszeiten. Und wenn ich mich nun mal an einem Ort befand, der nicht gerade die Synagoge war, war es auch in Ordnung, dort zu beten. Eigentlich war sogar genau das sehr mutig, an einem Ort zu beten, der nicht die Synagoge ist, weil dann alle klar sehen konnten: Ich bin Jude, ich glaube an den einen Gott. Jesus kritisiert das alles eigentlich gar nicht. Er kritisiert weder die Körperhaltung noch den Ort des Gebets. Er kritisiert auch nicht das Beten in Gemeinschaft. Es geht ihm um den Grund, um die Motivation für das Gebet. Sie stellen sich zum Beten gern in die Synagoge und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Jesus ist es wichtig, klarzumachen: Gebet ist etwas zwischen mir und Gott, nicht zwischen mir und den anderen Menschen. Luther hat einmal gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Und genau deshalb gibt Jesus auch so einen totalen Gegenentwurf, wenn er sagt: Geh in ein Zimmer, schließ die Tür, dein Gebet im Verborgenen wird erhört. Also nur Gott und ich. Erinnert mich ein bisschen an die Predigt von Jörn vor ein paar Wochen. Nur Gott und ich, ohne Störung, ohne Geräusche oder Musik. Handy im Flugmodus, also zumindest bei mir. Keine Arbeit, keine To-Do-Listen, kein Essen oder Trinken. In einem möglicherweise sogar abgeschlossenen Raum. Hier wird schnell deutlich, dass es um ein Prinzip geht. Es geht nicht um eine Reihe von Gebetsvorschriften, die man einzuhalten hat, wenn man beten möchte, sondern es geht um ein Prinzip, nämlich, dass mein Gebet eigentlich keinen anderen Zweck hat, in diesem Fall außer Kommunikation zwischen mir und Gott. Und dass es von nichts anderem unterbrochen wird. Und das hat einen besonderen Wert. Gott und ich, niemand und nichts anderes. Ist also das Beten hier in einem Gottesdienst falsch oder gegen Gottes Willen? Ich kann euch beruhigen, ich lese euch mal was anderes vor. Jesus selbst sagt in Matthäus 18, Vers 19, und auch das sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam und irgendetwas beten, mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte erfüllen, denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Übrigens ein wichtiges Prinzip beim Bibelverstehen, wenn an irgendeiner Stelle etwas besonders betont wird, heißt es nicht gleich, dass das Gegenteil verboten ist. Hier wird betont, dass ich und Gott zusammen eine Gebetszeit haben und dass das einen besonderen Wert hat. Das heißt nicht, dass das Beten in der Gruppe keinen Wert hat. Aber beten ohne Störung, in Ruhe und Abgeschiedenheit klingt vielleicht für die meisten von euch ein bisschen wie ein Job für Mönche und Nonnen. Aber findet sich hier in der Bergpredigt, an einer ganz zentralen Stelle. Die Bergpredigt ist so die zentrale Lehre von Jesus. Da steckt alles drin, was ihm wirklich, wirklich wichtig war. Und es ist gültig für alle. Ich weiß nicht, ob ihr das regelmäßig macht. Ich sag's mal so, Jesus himself sagt, so sollt ihr beten. Genau so. Er rät es uns ausdrücklich. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du das nicht machst. Aber wenn du dich fragst, wie du beten kannst, hier sagt Jesus, so. Allein, in Ruhe und Abgeschiedenheit. Ohne, dass dich irgendjemand oder irgendwas stört. Und wenn ich jetzt alleine bin, vielleicht in einem Zimmer, dem mich keiner stört, oder vielleicht morgens früh, so früh, dass mich keiner stört, oder abends spät, so spät, dass mich keiner stört, oder vielleicht draußen irgendwo, wo nicht alle drei Minuten jemand hupt oder vorbeijoggt, irgendein Ort, wo man eben ungestört ist. Was mache ich denn dann? Also, was bete ich denn dann, wenn ich keine Inspiration mehr von dem bekomme, was um mich herum passiert? Und jetzt versteht man, warum Jesus seinen Jüngern ein so einfaches und so eingängiges Gebet gibt. Etwas, was man immer beten kann, in dem alles drin ist, was man zum Leben und zum Sterben, fürs Hier und Jetzt und für die Ewigkeit braucht. Und das wird auch besonders in Vers 7 deutlich. Da steht, sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Es geht nicht um ein schönes Gebet, es geht um ein ehrliches Gebet. Gerhard Mayer, ein Theologe, den man kennt, wenn man ein bisschen sich damit auseinandersetzt, hat mal eine interessante Geschichte zitiert und er sagt, man erzählt, ein Reisender sei abends neugierig auf das Gebet seines Reisegenossen gewesen. Dieser, ein bekannter und tiefgläubiger Mann, trat ans Fenster, zog seine Mütze und sagte, lieber Vater, es bleibt dabei. Ich mag die Geschichte, ich finde die sehr schön. Das Vaterunser ist so. Es ist einfach und innig und es ist vertraut. Und es glaubt dem, was in Vers 7 steht, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Aber ich finde, das Vaterunser findet auch Worte für meine Sprachlosigkeit. Jesus gibt mir Worte und er gibt auch dir Worte, die du sagen kannst, wenn du nicht weißt, wie du etwas sagen sollst. Und er gibt mir aber auch dann Worte, wenn ich gar nicht weiß, was ich eigentlich sagen soll oder will. Für mich war das letzte Jahr 2023 ziemlich herausfordernd. Bin irgendwie oft an meine körperlichen und seelischen Grenzen gekommen und manchmal war ich auch drüber hinaus. Und dann habe ich mich wie ein Versager gefühlt und irgendwie auch nichts Vorbildliches an mir gesehen. Und es gab so ein paar Dinge, die mir da durchgeholfen haben. Und das Vaterunser war eins davon. Das Vaterunser hat mir irgendwie geholfen, weiter zu glauben, an der Beziehung zu Jesus dran zu bleiben. Es hat mir Worte gegeben, wenn ich nicht mehr wusste, was ich sagen kann. Und ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die sehr gerne reden. Und ich gehöre auch zu den Menschen, denen es nicht schwerfällt, gute Worte zu finden für etwas, was es zu sagen gibt. Und trotzdem bin ich so dankbar, dass ich mir diese Worte nicht selber ausdenken muss. Und ich will euch im zweiten Teil der Predigt so richtig begeistern für das Vaterunser. Ich werde es zumindest versuchen. So sehr, dass ihr es auch sprecht, wenn euch die Worte fehlen. Oder wenn ihr das Bedürfnis zu beten habt und gleichzeitig euer Leben um euch herum so laut ist, dass ihr irgendwie nicht wisst, was ihr sagen sollt. Jesus hat sich bei diesen Worten etwas gedacht. Und auch wenn wir kein Aramäisch können und nicht wissen, wie es damals genau geklungen hat, ist es trotzdem das gleiche Gebet. Tiefe Ehrlichkeit. Und es steckt alles drin, was man fürs Hier und Jetzt und für die Ewigkeit braucht. Okay. Unser Vater im Himmel. So beginnt das Vaterunser. Manche auch mit Vater unser im Himmel. Jesus beginnt dieses Gebet mit dem Wort Abba. Das ist aramäisch und steht für Papa. Es ist ein Wort, das Zuneigung und Beziehung ausdrückt. Aber ohne respektlos zu werden. So redet man nicht einen Kumpel an, sondern seinen Vater. Und es steht auch unser Vater im Himmel. Oder eigentlich müsste es wörtlich heißen, in den Himmeln. Es geht um einen Vater, der alle Grenzen sprengt. 1. Könige 8, 27 steht, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Also unser Vater oder unser Papa im Himmel ist so kein kindlich primitives nach oben schauen, sondern es ist der vertrauensvolle Beginn eines Gesprächs mit Gott, der mich wie ein Vater umarmt, aber trotzdem so groß ist, dass ich den ganzen Kosmos brauche, um ihn zu beschreiben oder um ihn richtig anzusprechen. Und es wird auch deutlich, es ist unser Vater, es ist nicht nur mein Vater, also dieser Vater hat noch andere Kinder. Ich bin nicht allein, wir sind eine Familie. Und ja, wir streiten uns, manchmal glauben wir verschieden, mal fühlen wir uns einsam, aber wir sind nicht allein, wir haben einen gemeinsamen Vater. Und der Beginn des Vaterunsers erinnert mich daran, wir haben einen gemeinsamen Vater. Und dann steht da, dein Name soll geheiligt werden. Dein Name soll geheiligt werden. Also mein Blick geht weg von mir und meinem Leben hin zu Gott. Und das ist total heilsam. Einmal weg von meiner Last, meinem Schmerz, meinen wirren Gedanken, einmal kurz nur Gott die Ehre. Und wenn du kein Christ bist, denkst du vielleicht, was soll das? Also wie soll man denn Gott die Ehre geben? Das klingt allein schon sehr merkwürdig, aber eigentlich kennen das alle. Wenn ihr ein Fußballspiel schaut, wenn ihr einen guten Film seht, wenn ihr auf einem Konzert seid, wenn ihr ein Buch lest, dann konzentriert ihr euch auf eine andere Person. Einmal kurz weg von eurem Leben. Und auch das ist im Kleinen oft total heilsam. Und das funktioniert mit Gott auch. Ich finde es sogar besser. Der Blick geht auf Gott. Alle Ehre gehört Gott und alles andere wird erstmal kurz klein. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde Wirklichkeit werden. Gottes Reich, sein Wille. Nicht meine Ziele, nicht mein Reich, nicht mein Wille. Ich erlaube, dass du Gott über mein Leben bestimmst und das entspannt mich. Ich habe mal einen Hund erzogen, einen deutschen Schäferhund, dem ich als Sonderpädagoge auf jeden Fall Hyperaktivität diagnostiziert habe. Und dann habe ich was ganz Spannendes bei der Hundeerziehung festgestellt. Je weniger mein Hund in Situationen zuständig war, desto entspannter wurde er. Je mehr Verantwortung ich für Situationen übernommen habe, desto entspannter wurde er. Und als er zum Beispiel verstanden hatte, dass ich dafür zuständig bin, die Besucher an der Tür zu begrüßen, ist er nicht wie ein Wilder hingerannt. Er hat verstanden, okay, das ist Tobis Job, ich habe hier erstmal nichts zu sagen. Ich will euch nicht mit meinem Hund vergleichen, aber trotzdem hat mich das viel gelehrt. Ich hab verstanden, dass auch am Anfang dieses Gebetes ich Gott sage und Gott aber auch mir sagt, Tobi, im großen Ganzen geht es erstmal nicht um dich. Entspann dich mal. Es gibt ganz vieles, was auf der Welt passiert. Im großen Ganzen geht es erstmal nicht um dich. Entspann dich mal. Und dieses Dein Reich komme ist im Prinzip auf drei Worte zusammengefasst, was Jesus komplett gelehrt hat. Die ganze Lehre Jesu. Gottes Reich beginnt hier auf der Erde durch sein Wirken. Direkt, aber auch indirekt durch seinen Heiligen Geist, der in jedem wohnt, der sich für Jesus entschieden hat. Und das beeinflusst unser Denken und Handeln. Und darum geht es hier auf der Erde, dass Gottes Reich größer wird, dass seine guten und lebensbejahenden Absichten immer größer werden, dass Menschen gerettet werden, dass sie frei und heil werden, bis Jesus irgendwann wiederkommt und es so richtig gut wird. Gib uns heute unser tägliches Brot. Jetzt geht es um mich. Und das ist auch ganz spannend. Es geht im Vater unser dreimal um Gott, und 4-mal um mich. In den 10 Geboten ist das auch ähnlich. Da geht es am Anfang 4-mal um Gott und dann 6-mal um die Menschen. Gott weiß wohl, dass unser Leben kompliziert ist und dass es viel zu besprechen gibt. Und es darf auch so sein. Aber erst nachdem ich einmal gecheckt habe, dass er darüber steht. Das war mir vorher nicht so bewusst, dass Gott nicht sagt, hey, ich bin so groß und toll und wahnsinnig, denk nur über mich nach, sondern im Vaterunser und auch in den 10 Geboten wird deutlich, Gott will bei uns sein, bei unserem Leben, in unseren Problemen, den Dingen, die uns bewegen. Aber es ist, muss einmal klar sein, dass wir nicht der Nabel der Welt sind. Unser tägliches Brot müsste eigentlich heißen, unser nötiges Brot. Und bedeutet somit auch nichts anderes als, Gott, bitte gib mir, was ich wirklich brauche und lehr mich damit klarzukommen. Also bescheiden zu sein, nicht mehr wollen, als ich brauche. Denn eigentlich weiß ich, wenn ich mich an mehr gewöhne, dann verliere ich den Bezug dazu und weiß vielleicht auch gar nicht mehr, was es heißt, satt zu sein. Und da steht auch ein Heute. Mich erinnert das total daran, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Ich brauche für heute Versorgung. Ich brauche für heute Gottes Hilfe, Gottes Beistand. Gedanken für morgen sind prinzipiell okay, aber leben tue ich heute. Und wenn ich Gott jetzt um das Nötigste für heute bitte, dann ist da ganz viel Platz für Gottes Großzügigkeit. Ich habe heute Morgen das Vaterunser gebetet, musste ich ja auch irgendwie, habe ich gedacht, und habe festgestellt, gestern habe ich viel mehr bekommen als das Nötigste. Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe gestern auch für das Nötigste gebetet und viel mehr bekommen als das Nötigste, was ich zum Leben brauche. Gott ist großzügig und dann fällt es mir auch leichter, dankbar zu sein für das, was ich bekomme. Und jetzt kommen wir zum Kern des Vaterunsers. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und am Ende des Vaterunsers steht nochmal Vers 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr den Menschen aber nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Mein Eindruck ist, dass Vergeben so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also man begründet sein eigenes Verhalten, man begründet auch das Verhalten von anderen und dann bewertet man das, sagt, es ist gut oder schlecht, passt oder passt nicht. Und dann versucht man so ein bisschen, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren. Und ich finde das schade, ganz viel Heilsames verloren. Außerdem ist Vergebung der zentrale Punkt in diesem Gebet. Hier wird klar, dass so die Lehre von Jesu unfassbare Liebe ist, aber diese Liebe hat auch Klarheit. Und diese Liebe hat sogar eine gewisse Form von Schärfe. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Toleranz. Man kann nicht tolerant gegenüber Intoleranz sein, weil dann ist man nicht mehr tolerant. So ähnlich ist es auch hier. Jesu Liebe ist untrennbar mit dem Vergeben verbunden. Liebe ohne Vergebung geht nicht. Dann ist es keine Liebe mehr. Liebe ohne Vergebung geht nicht. Dann ist es keine Liebe mehr. Im Vaterunser steht, dass wenn ich vergeben habe, mir vergeben wird. Danach steht sogar sonst nicht. Das ist ziemlich hart. Also die Existenz meines Glaubens hängt mit meiner Bereitschaft zum Vergeben ab. Vergebung ist ein echter Schlüssel fürs Leben und auch für den Glauben und für jede Art von Beziehung. Für die Liebe zu Gott, aber auch für die Liebe zu anderen Menschen. Und deshalb ist auch Vergebung so das Zentrum von diesem Gebet, das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Ich hatte mal einen Streit mit einer Person, die ich wirklich sehr, sehr gern habe. Und ich war wütend, ich war tief verletzt und ich war es wochenlang. Und ich konnte es einfach nicht abstellen. Ich habe es nicht hinbekommen. Egal wie sehr ich es versucht habe, auch vergeben versucht habe, ich habe es nicht geschafft. Und dann hat mir ein guter Freund geholfen, dem habe ich das erzählt. Und er hat gesagt, Tobi, kann es sein, dass du das, was du gerade erlebst, schon mal erlebt hast, dass dir das schon mal jemand angetan hat? Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Auf einmal habe ich mich daran erinnert und ich habe Menschen bewusst vergeben, die mir in der Vergangenheit sehr wehgetan haben. Und auf einmal verschwand meine Wut im Hier und Jetzt. Und ich konnte diesen Menschen wieder aufrichtig lieben. Das war für mich ein total bewegender Moment, als ich verstanden habe, was es bedeutet, diesen Schlüssel von Vergebung in der Hand zu haben. Vergebung ist keine Zauberei. Und es ist auch nicht immer auf Knopfdruck erledigt mit dem Vergeben. Das dürft ihr nicht glauben, das ist leider nicht so. Und an den Verletzungen meiner Vergangenheit bin ich schon lange dran, ich als Tobi. Ich bin in so einer Art Vergebungsprozess. Aber ich merke, dass zwischendurch auch mal so ein richtiger Knoten platzt. Und das ist sehr schön. Vergebung ist ein echter Schlüssel zur Liebe. Und deshalb macht Jesus das hier auch so deutlich. Vergebung ist ein Schlüssel, damit ich lieben kann, aber er ist auch ein Schlüssel dazu, Gottes Liebe zu empfangen, zu spüren. Und deshalb steht da, und vergib mir meine Schuld, so wie ich vergeben habe. Ich verzapfe jeden Tag Mist. Ich bin nicht perfekt und ich stehe dazu. Und ich muss auch nicht so tun, als ob ich perfekt wäre. Ich kann einfach beten und vergib mir meine Schuld. Ich bitte um Vergebung. Und ich vergebe auch anderen Menschen, die auch nicht perfekt sind. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir brauchen alle Vergebung, damit wir einander lieben können und damit wir Gott lieben können. Und deswegen mag ich diesen Satz so sehr und vergib mir meine Schuld, so wie ich anderen vergeben habe. Und stell uns nicht auf die Probe, sondern rette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung, so wie wir es kennen von Luther, ist eigentlich nicht so genau übersetzt. Man müsste sagen, stell uns nicht auf die Probe, oder man könnte es auch passiv formulieren, lass uns nicht in Versuchung geraten. Gott versucht uns nicht, Gott will uns nichts Schlechtes, aber es gibt auf dieser Welt einen Gegenspieler. Und wie der aussieht und was er macht, darüber kann man sich streiten, aber es gibt das Böse. Und ich finde es total befreiend, wenn man das auch so nennen kann. Wenn man sagen kann, es gibt das Böse oder den Teufel, wenn man das beim Namen nennt. Ist sogar in der säkularen Welt total üblich. Ich mag total gerne Rock, Metal, Metalcore. Und da ist es total üblich, dass man Suizidgedanken oder dass man Depressionen wie beiläufig als dämonisch oder teuflisch bezeichnet. Das einfach so nennt. Und das ist befreiend. Und hier bitte ich Gott ganz schlicht und ergreifend um Schutz. Ich sag, bewahre mich davor. Pass auf mich auf. Es gibt Dinge, die sind so schlimm, die können mich aus der Bahn werfen. Ich weiß das. Und deswegen sage ich, Gott, rette mich, bewahre mich. Du kannst es, also mach es auch. Und ich liebe diese Klarheit. Lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse mich von dem Bösen. Und manchmal ertappe ich mich an einem Tag, dass ich mir was vorgenommen habe, was dann nicht stattfindet. Oder dass ich etwas möchte, was dann nicht funktioniert. Und manchmal denke ich so, Gott, bewahrst du mich gerade vor etwas Bösem? Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber ich muss gestehen, ich traue es ihm zu, dass er mich jeden Tag vor Bösem bewahrt. Eine Sache ist mir dabei aber total wichtig, weil Christen beim Bösen und beim Teufel gerne mal übertreiben, finde ich. Nicht alles, was uns Schlimmes widerfährt, ist immer gleich eine geistliche Attacke oder ein geistlicher Angriff vom Teufel. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, damit dem Teufel alles in die Schuhe zu schieben, was uns an Schlimmem passiert. Erstens bete ich ja hier gerade im Vater Unser, dass Gott mich davor bewahrt. Und ich glaube auch, dass er das tun will. Und zweitens kann es auch sein, dass der Mist, der uns passiert, eine Konsequenz von einer dummen Entscheidung ist. Von uns selbst oder von jemand anderen. Und wir selbst oder jemand anderen auch dafür die Verantwortung tragen. Wir können nicht einfach sagen, alles, was Schlimmes um uns herum passiert, hat der Teufel gemacht und mit uns hat das nichts zu tun. Das finde ich gefährlich. Es gibt das Böse, aber Gott ist stärker. Und deshalb bete ich, bewahre mich vor dem Bösen. Das wird im Vater Unser deutlich. Und der Abschluss dieses schönen Gebetes, das ich nicht in jeder Übersetzung finde, weil er ursprünglich nicht dazugehört hat, ist, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe mich jetzt intensiv mit dem Vater Unser auseinandergesetzt und sage euch ehrlich, ich finde ihn überflüssig. alles, da steht nur nochmal drinne, was im Rest des Vaterunsers steht. Aber ich mag Zusammenfassungen, weil sie mir helfen, das Wichtigste zu behalten oder mich auch an Details zu erinnern. Und deshalb mag ich auch diesen Satz. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn du mal wirklich keine Zeit für das ganze Vaterunser haben solltest, es ist echt kurz, aber falls das passieren sollte, dann kannst du diesen Satz beten, denn da steht alles drin, worum es davor ging. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch allen, dass ihr das Vaterunser beten lernt. Und ich wünsche euch auch, dass es Teil eurer ganz persönlichen Spiritualität wird. Dass ihr dieser Empfehlung von Jesus folgt. Nicht sklavisch. Ihr dürft eure eigene Lieblingsübersetzung wählen oder ihr dürft den Inhalt mit eigenen Worten wiedergeben. Ihr dürft es auch so machen, wie ihr es kennt, in dem guten alten Lutherdeutsch, auch wenn er nicht so genau übersetzt hat. Ich wünsche mir für euch alle, dass das Vater unser euch Worte geben darf, wenn euch Worte fehlen zum Beten. Und ich wünsche euch auch, dass das Vater unser euch erinnern darf an die Dinge, die jetzt gerade lebensbejahend und gut sind, an die Dinge, die nötig sind, an das, was nötig ist zum Leben und zum Sterben, zum Leben im Hier und Jetzt und für die Ewigkeit. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass ihr diese Worte lieben lernt. Ich bin nicht damit groß geworden, ich habe sie lieben gelernt und liebe sie immer mehr. Und auch wenn ich mich mit vielen christlichen Traditionen selber sehr schwer tue, werde ich jetzt gleich das Vaterunser mit euch in Lutherdeutsch sprechen. Und ihr könnt zuhören oder ihr könnt mitsprechen. Und nein, wir werden das bestimmt nicht in jedem Gottesdienst ab sofort so machen. Auch weil Jesus ja gesagt hat, dass das eigentlich ein Gebet fürs Kämmerlein ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.